Willkommen zu einer neuen Folge von Topline Talk. Heute sprechen wir über die Veränderungen im Vertrieb und bei der Preisqualität durch KI. KI erstellt Angebote in Sekunden, bewertet Kundenpotenziale und empfiehlt Preise. Aber was bleibt dann noch für den Vertrieb? Hans Bentheimer, Geschäftsführer der Mesenburg-Gruppe, und Martin Steinmeier, Associate Partner bei Professor Roll und Pastuch, diskutieren, wie sich Preisqualität durch KI verändert, warum CRM-Systeme neu gedacht werden müssen und was der Fenstermarkt aus der aktuellen Krise lernen sollte. Los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Topline Talk. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht, und zwar: Macht KI den besseren Preis als der Verkäufer? Fragezeichen. Ja, dazu haben wir uns natürlich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, der hier ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, ein paar Erfahrungen hat. Und zwar ist das Hans Bentheimer, Geschäftsführer der Mesenburg-Gruppe. Freut mich ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Bentheimer, heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
Super, freut mich. Ja. Bevor ich Sie jetzt ganz kurz vorstelle, stellen Sie sich doch einmal ganz kurz selbst vor. Was ist Ihre Rolle? Wo liegt Ihr Verantwortungsbereich bei Mesenburg?
Ich bin, wie Sie sagten, Geschäftsführer der Mesenburg-Gruppe. Mein Schwerpunkt da ist der Vertrieb. Ich kümmere mich außerdem um die Sortimentszusammenstellung und auch um den Einkauf. Aber Schwerpunkt definitiv ist Vertrieb. Die Firma Mesenburg ist ein familiengeführtes Unternehmen. Der Hauptsitz ist in Flensburg. Die Familie ist zurzeit mit diesem Unternehmen seit vielen Jahren ansässig. Wir sind ein Großhandelsbetrieb, der sich mit Fenster- und Türbeschlägen beschäftigt, mit Elektrowerkzeugen, mit Handwerkzeugen, mit Arbeitsschutz, mit Montagesystemen für Fenster und Türen bis hin zu Photovoltaik. Ja, das mal so ganz grob. Vielleicht noch zur Firma Mesenburg ein paar Sätze. Die Kundenstruktur ist sehr vielfältig. Wir, ganz grob gesagt, wir beliefern mehrere hundert mittelgroße bis große Fensterbaubetriebe, die auch Haustüren bauen, herstellen. Aber dann weitere mehrere zigtausend Handwerksbetriebe, Montagebetriebe, die unterschiedlichste Artikelprodukte von uns fast täglich brauchen und bei uns kaufen.
Ja, verstehe. Also eine sehr, sehr breite und auch teils heterogene Kundenstruktur, wie ich da raushöre. Jetzt so erstmal so ganz allgemein, wenn wir so ein bisschen auf den Fenster- und Türenmarkt schauen, ich meine, wenn man sich so ein bisschen umhört, Baustoffbranche geht also nicht so richtig vorwärts. Die Bundesregierung hat sich ja schon in der Vorgängerregierung auf die Fahnen geschrieben, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Ich glaube, aktuell liegen wir bei 200.000, wobei die Genehmigungen, glaube ich, leicht anziehen. Natürlich gibt es das große Infrastrukturpaket mit 500 Milliarden etc. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen ganz allgemein auf den Fenster- und Türenmarkt schauen, wie ist die aktuelle Lage?
Die aktuelle Lage ist geprägt durch das, was die letzten Jahre in diesem Markt, in dieser Branche passiert ist. Die Fenster- und Türenbranche, egal ob Haustüren oder Innentüren, hat bis zu Beginn der Corona-Zeit, vielleicht sogar bis Ende der Corona-Zeit, eigentlich jedes Jahr gute kleine Zuwächse geschafft. Mhm. Allerdings nie die Zahl der Wohnungen geschafft, die im Land Deutschland benötigt werden. Also war immer eigentlich die Aussage, der Markt ist da, der Markt ist groß. Eigentlich kann der Markt nur weiter wachsen, weil der Bedarf an Wohnraum ja ungebrochen ist. Aber Ende 2022 hat unsere Branche einen starken Einbruch erlitten. Im Jahr 2023 und 2024 hat dieser Markt, der in der Hauptsache der deutsche Markt, an Volumen ca. 20% verloren. Allein in 2 Jahren ca. 20% an Menge Fenster und Haustüren, Innentüren, die weniger eingebaut wurden. Also für die natürlich auch weniger Beschläge gebraucht wurden und weniger Zubehör, Montagesysteme etc. Also das hat unseren Markt schwer getroffen, das hat die Marktteilnehmer schwer getroffen. Und auch das Jahr 2025 hat keine echte Erholung gebracht. Das war eigentlich eine Seitwärtsbewegung auf dem tiefen Niveau, das wir da erreicht haben. Und die Einschätzung jetzt für 2026 ist auch nicht großartig positiv. der angekündigte Bauturbo wird frühestens wirken in 2027, so wie wir jetzt hören von der Regierung, die Maßnahmen, die da geplant sind. Also in 2026 müssen wir selbst klarkommen und mit allen Mitteln und Werkzeugen für unser Haus, jeder Beteiligte im Markt für sich das Beste machen. Ja. Ein bisschen so die Markteinschätzung, die vielleicht ein Punkt noch zu, was zu diesem Markt unbedingt dazugehört, ist diese Artikelvielfalt, mit der wir es zu tun haben. Ich habe schon kurz was über die Kundenstruktur gesagt, dass die sehr vielfältig ist, aber auch die Artikel, sehr, sehr viele Artikel. Also wir haben vielleicht ca. 40.000 Artikel permanent am Lager, aber deutlich mehr, das Mehrfache wird jedes Jahr in Form von Sonderbestellungen von unseren Kunden gebraucht, um für in irgendwelche Objekte eingebaut zu werden. Und also unser Geschäft ist geprägt von einer hohen täglichen Frequenz an Aufträgen, an die große Anzahl an Auftragspositionen. Und ja, das so ein bisschen unser Geschäft in diesem schwierigen Marktumfeld zu beschreiben.
Was waren aus Ihrer Sicht so die Gründe, warum 2023 dieser Einbruch da war?
Ja, der Hauptgrund kann man schon sagen, dass die Jahre davor die Baukosten, also die Kosten, um ein Haus oder Wohnungen zu erstellen, stark gestiegen sind. Und dann kam noch dazu, dass die Zinsen, die Hypothekenzinsen gestiegen sind. Darlehenszinsen sind gestiegen und viele Investoren haben das zur Verfügung stehende Geld eben nicht mehr in Bauobjekte investiert, haben sich andere Plätze gesucht, um das Geld gewinnbringend zu investieren, und viele mehrfach Wohngebäude oder große Wohngebäude wurden nicht angefangen, weil sie nicht die Renditen versprochen haben, wie es in den Jahren vorher der Fall war. Und noch dazu kommt alles, was privat initiiert ist, die dann plötzlich deutlich höheren Hypotheken und Darlehenszinsen haben viele Bauwillige abgehalten, das jetzt zu machen, weil sie vorher mit deutlich weniger Aufwand, deutlich weniger Sägungs- oder Zinsraten gerechnet haben, und plötzlich mussten sie neu finanzieren oder die Finanzierung neu aufbauen. Also das waren die Hauptgründe eigentlich, dass es diesen starken, abrupten Abbruch gegeben hat. Der Markt ist ja da, ne? Der Bedarf im Markt für Wohnungen, für Wohnraum ist ja da. Das ist ja eigentlich das Paradoxe in diesem Markt.
Ja, absolut, absolut. Ich sehe es genauso. Also bei Corona sind da die Zinsen erstmal unten geblieben, aber dann mit dem Ukraine-Krieg sind die Zinsen nach oben geschnellt, und damit, wo man vorher, sage ich mal, für ein Einfamilienhaus vielleicht noch mit einer Rate von 2.000 Euro, sage ich mal, als Paar zurechtkam, sind jetzt die Raten eher Richtung 3.000 Euro. Das macht es natürlich für viele auch unerschwinglich, sage ich mal, in ein Eigenheim zu ziehen.
Was wir auch sehen, ist, dass die Struktur im Markt sich nicht unbedingt jetzt verändert hat die letzten paar Jahre, aber wir haben innerhalb des Marktes gesehen, dass es deutlich weniger verarbeitende oder herstellende Betriebe gibt. Wir haben Firmen, die Fenster und Haustüren bisher produziert haben, verlagern sich aus Verkaufen und aus Montieren. Und das ist für uns dann eine Veränderung, weil wir andere Produkte an andere Kunden anbieten müssen. Kunden, die bisher bestimmte Produkte für die Produktion gebraucht haben, brauchen diese nicht mehr, sondern brauchen andere Sortimente. Also das ist so ein bisschen das, was an Strukturveränderungen wir sehen in den letzten wenigen Jahren. Nicht unbedingt, dass die Struktur komplexer ist, aber innerhalb der Strukturen solche Verschiebungen haben sich da ergeben.
Ja. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, die Baustoffkosten sind ja dann in den Jahren davor auch sehr, sehr gestiegen. Das konnte dann immer ganz gut kompensiert werden durch das niedrige Zinsniveau. Jetzt, glaube ich, sehen wir auch schon wieder seit geraumer Zeit eher so eine Seitwärtsbewegung der Baustoffkosten. Ja. Die bleiben aber hoch. Das führt natürlich auch gleichzeitig dazu, dass diejenigen, sagen wir mal, Bauwilligen oder, sagen wir, die auf der Schwelle sind, sich zu überlegen, natürlich auch ganz genau auf den Preis achten. Also ein erhöhter Druck auf die Margen und auf die Preise da ist. Wir reden ja oft bei Roland Posto vom Preis auch als Steuerungsinstrument, ja, nicht als reines Ergebnis. Wie geht ihr mit Preisen um? Ihr müsst ja ziemlich viele Preise machen bei so vielen Verarbeitern.
Bei so vielen Kunden, bei so vielen Artikeln, bei so vielen Aufträgen, Auftragspositionen jeden Tag. Da ist der Preis tatsächlich ein zentrales Thema. Und diese Marktveränderungen, die wir gerade besprochen haben, die erzeugen ja vom Bauwilligen, vom Investor einen Druck entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Da sind wir auch mit dabei. Also dieser Druck kommt bei uns an, dieser Preis- und Margendruck. Deswegen ist das Thema Preis, Preisbildung, den richtigen Preis anbieten, ein hochspannendes und zentrales Thema, ein sehr wichtiges Thema. Und wir müssen in unserer ganzen Branche dieses Thema wichtiger nehmen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und ja, deswegen beschäftigen wir uns im Speziellen sehr intensiv mit diesem Thema, weil wir da große Chancen für uns sehen.
Ja. Gut, ist ja Pricing auch, sag mal, kein starres Gebilde. Ist nicht immer so, dass es so rein ja Liste und dann habe ich einmal einen Rabatt eingestellt, dann bekommt der Kunde immer den gleichen Rabatt auf alle Produkte. So ist es ja schon lange nicht mehr. Es gibt ja so viele Einflussparameter, ja, wie viel Potenzial hat ein Kunde, wie ist gerade die Situation beim Kunden, ist es eher, sag mal, ein priorisierter A-Kunde, ist es ein Projektgeschäft, ein Großobjekt vielleicht, beispielsweise eine Schule, eine Uni oder dergleichen, oder ist es eher so Tagesgeschäft. Was sind bei euch so die Einflussparameter, die, sag mal, am Ende des Tages den Preis bestimmen?
Der Verkäufer hat immer seine Kunden gekannt. Der Verkäufer, der nah am Kunden dran war, hat seine Kunden gekannt, hat die Bedarfe gekannt. Das ist auch in vielen Fällen heute noch so. Aber wir erleben ja eine Verschiebung innerhalb des Marktes. Neue Kunden kommen in den Markt, die bisher produziert haben, die montieren jetzt. Und wir erleben, dass viele Kunden sich an Mesenburg wenden über den E-Shop. Wir zu uns kommen in die Fachmärkte. Wir haben ca. 25 Fachmärkte, Handwerkerfachmärkte über Deutschland verteilt. Und da kommen die verschiedensten Kundengruppen in Kontakt mit uns über den Außendienstmitarbeiter, über den E-Shop, über die Fachmärkte. Die haben unterschiedliche Bedarfe für unterschiedlichste Produkte. Und da ist die Aufgabe, möglichst den passenden Preis zu bilden. Und der passende Preis führt eben am ehesten zum Auftrag. Ne? Also was wir versuchen, ist, den Kunden dort zu erwischen, wo er sagt, jawohl, da bin ich richtig, da bin ich gut aufgehoben. Die erkennen, welchen Bedarf ich habe und die präsentieren mir den richtigen Preis. Und das muss in jedem der Vertriebskanäle passieren. Deswegen ist der Preis nicht mehr das, was er in der Vergangenheit war, dass man zum Abschluss mit dem Kunden zum Abschluss des Gesprächs dann über den Preis gesprochen hat und dann, wenn man den Kunden ja gut kannte und das lief alles gut, dann hat man eben den Auftrag mitgenommen. Das ist nur noch ein Teil unseres Geschäftes. Dafür gibt es mittlerweile zu viele Kunden, nicht zu viele, können gar nicht zu viele sein, aber viele Kunden, die es anzusprechen gilt, über viele Produkte etc. in verschiedenen Branchen. Und das alleine kann der Verkäufer im Außendienst oder Innendienst nicht so komplett überschauen, dass er daraus immer, egal wo die Firma auf den Kunden trifft, dann den richtigen Preis bildet. Deswegen muss es da ein System geben, ein Konzept, eine Idee, wie wir den Verkauf hier unterstützen können.
Ja, genau dieses System, darüber wollen wir ja heute sprechen. Das umfasst ja auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder auch, sagen wir mal, einfacherer Automatisierung. Setzt ihr heute schon KI-Automatisierung ein oder seid ihr noch im Testen des Ganzen? Ich denke, da geht es ja auch um das Thema, wie komme ich möglichst schnell zu einem Angebot? Ja, also wie kann ich möglichst schnell ein Angebot erstellen? Wie erhöhe ich auch die Qualität? Also wo kannst du den Außendienstmitarbeiter nicht ersetzen, aber zumindest unterstützen? Und was verändert KI hier ganz konkret bei euch?
Ja, ich gehe gleich ein auf speziell KI in der Preisbildung oder künstliche Intelligenz in den Verkaufsprozessen. Aber vorgeschaltet müssen wir auch erwähnen, dass der Preis an sich nicht nur ein einfaches Werkzeug ist zum Verkaufen, sondern der Preis ist auch ein Führungsinstrument, ist ein Steuerungsinstrument.
Absolut, ja.
Die Firma will ein Umsatz- und Ertragsziel erreichen. Und die Aufgabe, dies zu erreichen, hat in Hauptsache in einem Großhandelsbetrieb der Vertrieb, der Verkauf. Also muss ich Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit dies möglich ist. Je besser je besser die Instrumente sind, je bessere Preise ich dem Verkauf zur Verfügung stelle, umso öfter würde er einen Abschluss machen. Umso öfter würde er seine Ziele erreichen. Und umso mehr würde er auch Instrumente, würde er KI, CRM-Systeme akzeptieren. Das und gerne annehmen, diese Unterstützung gerne annehmen. Ja. Und das ist für mich wichtig, dass wir den Verkäufer da unterstützen, wo er Schwächen hat oder wo er in der Menge, in der Masse nicht zu den besten Ergebnissen kommt. Das ist eine Unterstützung, die wir ihm geben müssen, weil ein Preis wird heute gebildet, wie wir es vorhin schon anklingen haben lassen, daraus, welches Potenzial ein Kunde hat, in welcher Branche er tätig ist, welche Produkte für ihn, für den Kunden im Fokus stehen. Und ist es ein Kunde, der bisher bei uns schon gekauft hat, oder ist es ein Kunde, von dem wir noch gar nichts wissen? Wir wissen noch nicht, welchen Preis eigentlich, welche Produkte wir ihm anbieten sollten. Überall da können wir den Verkäufer unterstützen. Und da kommt KI ins Spiel. Und wenn wir KI von Anfang an nicht so bewerten, dass es den Verkäufer eventuell ersetzt, sondern dass es den Verkäufer besser macht, dass die Unternehmensziele dadurch besser und schneller ertragreicher erreicht werden, dann sind wir alle zusammen auf der Gewinnerspur. Zu KI selbst, wir haben erste Funktionen, wir haben erste Unterstützung, KI-basierte Unterstützung, die ist in der Hauptsache im Bereich der Auftragseingänge. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Auftragspositionen, und das sind jeden Tag tausende Auftragspositionen, möglichst nicht von Hand erfassen zu müssen, sondern dass wir diese Auftragspositionen auf digitalem elektronischem Weg in unser ERP-System bekommen. Von da an müssen wir ja eine Auftragsbearbeitung, eine Positionsbearbeitung machen. Aber schon allein, wenn wir es schaffen, unsere Verkäufer, Innendienst, Außendienst, möglichst von der Auftragspositionserfassung, der manuellen Erfassung freizuschaufeln, dann schaffen wir schon wieder mehr Zeit, damit wir uns mit Kunden beschäftigen können. Wir haben ja in unserer Branche in Deutschland eine besondere Situation. Jetzt in 2026 ein großer Marktteilnehmer ist aus dem Markt gegangen, hat den Geschäftsbetrieb eingestellt, und ein ziemlich großes Umsatzvolumen wird nun im Markt neu verteilt. Und wir versuchen da natürlich auch unseren möglichst den größten Teil davon abzubekommen. Also treffen wir auch viele neue Kunden, denen wir Angebote machen müssen, mit denen wir sprechen müssen. Und dafür brauchen wir im Vertrieb Zeit. Und wir wollen diese Zeit nicht verbaden mit manueller Auftragserfassung. Also das ist momentan ein Schwerpunkt, um den wir uns kümmern.
Ja. Neben dieser, automatisierten Auftragserfassung gibt es andere Bereiche rund um Angebotserstellung, Preisfindung, wo bereits ist KI oder auch einfache Machine Learning-Verfahren bei euch zum Einsatz kommen?
Naja, wir versuchen schon mehr und mehr eine Preislogik zu installieren. Und auf Basis der Kriterien, die ich schon angeführt habe, ein Kunde, welche Branche, welches Volumen, etc. etc. Und das ist ein großes Spielfeld, da gibt es sehr große Chancen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ein großer Kunde, ein bestehender Kunde, kauft zweimal im Jahr einen Artikel, also für ihn kein Fokusartikel. Und dafür wollen wir einen Preis ihm zur Verfügung stellen. Ein anderer Kunde, deutlich weniger Potenzial in Euro, aber diesen Artikel kauft dieser Kunde sehr häufig im Jahr. Also müssen wir für ihn, für den zweiten Kunden, für den das ein Fokusartikel ist, eben den passenden Preis auch generieren. Vielleicht heute nicht mehr eine Produktpreisliste zu nehmen und Rabatte darauf zu geben, sondern wir müssen sehr viel über unsere Kunden wissen. Wir können eben nicht sagen, wir nehmen die Informationen, die wir aus dem ERP-System ziehen, und ausschließlich daraus bilden wir dann Preise, gepaart mit dem Wissen unserer Verkäufer. Das ist in Summe zu wenig. Wir haben viele Kunden, an die wir noch wenig verkaufen oder vielleicht noch gar nichts verkaufen. Und denen wollen wir auch die passenden Produkte anbieten. Und deswegen müssen wir und werden wir, arbeiten wir dran, dass wir Daten, Informationen aus dem ERP-System kombinieren mit Daten, mit Informationen, die zusammen ein Kundenprofil ergeben, so dass wir unterm Strich dem Kunden, der momentan mit uns in Kontakt ist, der vor uns steht, den passenden Preis für das richtige Produkt anbieten. Und dazu brauchen wir KI-gestützte Systeme, die sich aus den richtigen Stellen die Daten ziehen und dann in passender Form verarbeiten und dem Verkauf zur Verfügung stellen.
Ja, also kann ich bestätigen, was wir bei Roll und Pass so sehen, ist auch, dass es, wo man früher eher starre Rabatt- und Konditionssysteme hatte, also da wurde ein Kunde einmal einsortiert gemäß seines Potenzials und Branche und dann gab es bei Produktgruppe A, sag ich mal, 10% und bei der B 15%, ist es heute viel, viel individueller, weil man eben auch die Möglichkeit hat, durch die Computersysteme, sei es jetzt KI oder sei es auch einfache Algorithmen oder Machine Learning Verfahren, auch viel individueller auf den Kunden einzugehen und hier individuelle Preisvorschläge zu generieren an der Stelle und so weiter. Es geht noch darüber hinaus, wenn es darum geht, zum Beispiel automatisierte Angebotserstellung. Ich lese Ausschreibungen automatisch aus und lasse mir dann schon einen ersten Angebotsentwurf entstellen mit den Produkten aus meinem Portfolio, die zur Ausschreibung passen. Aber da gibt es heute schon viele, viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so eine Einführung von einer neuen, sagen wir, smarten Pricing-Logik stößt natürlich auch auf gewisse Widerstände im Vertrieb. Also so eine Preis- und Vertriebslogik zu ändern, heißt ja auch irgendwo Change-Management zu betreiben. So aus Ihrer Erfahrung heraus, wo gibt's denn da die größten Widerstände im Unternehmen? Ist es so der Vertrieb draußen, mehr der Innendienst, mehr so die IT-Systeme, das IT-Team? Was sehen Sie da?
Also tatsächlich Widerstände sehe ich so in der Form nicht. Ja, ich sehe eine Art Skepsis, was mit diesem Instrument, das wir vorstellen, über das wir sprechen, was damit genau zu machen ist. Ja, und die Skepsis bezieht sich in der Arbeitswelt aber immer darauf, hilft mir diese Anwendung, kann mir diese Anwendung helfen? Da finde ich, dass es im Vertrieb da relativ einfach ist zu überzeugen, weil gerade wenn eben der Verkauf unterstützt wird, wenn der Verkauf sieht mit den Instrumenten, die er zur Verfügung bekommt, mit den richtigen Preisen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, hat er mehr Abschlüsse, erhöht er die Abschlussquote, er hat erlebten Nutzen, er hat einen Preis genannt, er hat dem Kunden einen Preis gezeigt, er hat den Abschluss gemacht. Das sind Punkte, die überzeugen und da ist Skepsis dann auch schnell weg. Ich sehe es auch bei der elektronischen Auftragserfassung. Das macht keinem auf Dauer Spaß, nur Auftragspositionen ins System zu klopfen. Wenn wir unseren Mitarbeitern sagen, wir unterstützen euch hier bei der Auftragserfassung elektronisch, digital, ihr habt Zeit für Themen in Verbindung direkt mit dem Kunden oder eurem Kollegen im Außendienst da zu helfen, mit neuen Produktthemen, mit dem und dem. Ich mache die Erfahrung, dass das auf eine positive Resonanz stößt. Also ich sehe nicht Abwehrbewegungen.
Ja, aber das ist dann wirklich ein Paradebeispiel, wie es auch laufen kann. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man den Vertrieb frühzeitig einbindet, frühzeitig auch kommuniziert, dass es hier nicht darum geht, Vertrieb zu ersetzen, sondern einfach besser zu machen, zu entlasten. Und dann genau die Erfahrung haben wir eben auch, wenn man das so von vornherein macht, dann stößt es auch auf eine große Akzeptanz. Wohingegen, wenn man es eben nicht macht und dann sagen wir, auf einmal mit einem neuen, sagen wir, mit neuen Preisvorgaben um die Ecke kommt, dann ist es in der Regel häufig so, dass es erstmal auf Widerstände stößt. So sehen wir das zum Beispiel bei Kunden, zu denen wir neu dazukommen, wo sie selbst erst Gehversuche unternommen haben und aber wo die Kommunikation nicht so optimal lief im Vorhinein. Aber wie gesagt, Kommunikation ist da das A und O, die Leute mitzunehmen und denen auch eine klare Nutzenargumentation an die Hand zu geben. Aber so, das ist jetzt so der menschliche Faktor. Wie ist es so auf der Systemseite, was die IT-Systeme angeht? Ging das da genauso reibungslos oder gab es da andere Herausforderungen?
Wir arbeiten so, wie, wie andere Firmen auch mit einem ERP-System. Wir haben vor ein paar Jahren ein CRM-System eingeführt. Ein ERP-System, namhaftes in Waldorf, ja, zum Beispiel, damit arbeitet eigentlich jeder gerne, weil das ist auch ein Stück Weiterentwicklung, wenn ich mit so einem modernen und auch sehr komplexen System arbeiten kann. Und der Nutzen eines solchen modernen ERP-Systems, der ist klar, der ist für jedermann, für jede Frau im Unternehmen sichtbar. Bei einem CRM-System, da ist es gleich ein bisschen anders. Mhm. Da war die Aufgabenstellung, so, hier CRM-System, wichtiges Instrument, wir brauchen Daten über unsere Kunden, bitte beschafft mal Daten und pflegt die Daten ein. Mhm. Da ist gerade in einer Anfangszeit ist wenig Nutzen sichtbar für die Verkäufer, die sagen, ja, muss ich hier Daten pflegen, viel Zeit aufwenden, was habe ich denn davon? Ich muss eigentlich zum Kunden, ich muss mit dem Kunden telefonieren, ich habe andere Sachen zu tun. Aber jetzt gerade beim Thema Pricing und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz ergibt sich eine ganz neue Chance für die Mitarbeiter, für die Verkäufer, fürs Unternehmen, weil wir Kundenprofile erstellen können. Wir erkennen, was der Bedarf des Kunden tatsächlich ist. Der Kunde erkennt, dass wir ihn sehen und uns mit ihm beschäftigen, ihm die richtigen Preise anbieten. Plötzlich erkennt unser Mitarbeiter im Verkauf, Innendienst, Außendienst, erkennt den Nutzen in CRM. Und wenn wir es richtig und geschickt machen, so wie ich meine, dass es sein muss, wenn das ERP-System, das CRM-System gut zusammenarbeitet, das ERP-System liefert die Daten aus der Vergangenheit, liefert die Historie zu diesem Kunden. Das CRM gibt Informationen dazu, die vielleicht in einem ERP-System noch nicht drin sind, weil der Kunde noch nichts gekauft hat, wie auch immer. Ja. Und schon können wir gerade in Bezug auf Pricing passende Preise errechnen, dem Kunden anbieten. Die Mitarbeiter im Verkauf sehen einen Nutzen und diese Systeme sind akzeptiert. Und mit den Systemen wird dann gerne gearbeitet.
Hat es bei euch dann auch Einfluss gehabt, sagen wir mal, auf die Vertriebsorganisation? Wurden da neue Rollen geschaffen, die, sagen wir mal, die Pricing-Logik überwachen oder vielleicht auch eine Anpassung vom Incentive-System? Oder steht das noch aus oder ist es erstmal nicht geplant?
Ja, geplant schon, aber steht noch aus. Wir sind auch da, machen wir den einen oder anderen Test und sehen mal, wie wir Ergebnisse, die wir übers Controlling ziehen, da verarbeiten, anwenden können. Aber das bietet sich natürlich an, dass man gerade in Bezug auf Pricing dann auch in Richtung Incentives denkt. Beispielsweise, in welcher Quote schafft es der Verkauf, Abschlüsse zu machen, ohne dabei manuell den Preis zu setzen, den Preis nicht anzufassen, der vorher vorgeschlagen wurde. Je größer diese Quote ist, umso besser. Also das bedeutet auch, umso mehr wird schon der richtige Preis getroffen, den der Kunde akzeptiert, zu dem er dann auch kauft. Und das ist doch wert, intensiviert zu werden. Daran zum Beispiel kann man arbeiten.
Gut, also ich glaube, man sieht sehr gut, dass gerade bei so einem Beispiel wie der Mesenburg-Gruppe, wo es Tausende von Kunden gibt und Zehntausende von Artikeln, dass natürlich so eine intelligente Preislogik basierend auf Machine Learning-Verfahren oder KI-Verfahren natürlich extrem viel Arbeit abnehmen kann, weil einfach es keine einzelne Person in der Lage ist, so viel Wissen in sich zu versammeln. Und da ist es einfach auch eine gute Stütze. Jetzt mal vielleicht so gegen Ende nochmal offen gefragt, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, so in 3, 5 Jahren, was wird Ihrer Meinung nach den größten Unterschied machen? Ist es die Preislogik? Ist es die Datenqualität? Mal ganz wichtig. Sind es neue KI-Algorithmen oder eher organisatorische Themen? Was wird den größten Unterschied machen in 3 bis 5 Jahren aus Ihrer Sicht?
Also in 3 bis 5 Jahren, ich weiß gar nicht, ob diese Zeiträume da noch ausreichen, ne? Ob es nicht sogar sehr schnell ist, dass man sagen muss, was ist in einem oder in 2 Jahren. Den größten Unterschied wird definitiv machen, wer seinen Kunden am besten einschätzen kann, wer die besten Dateninformationen über seine Kunden hat, der wird am ehesten die Aufträge machen. Und immer deswegen, nicht nur, weil der Verkäufer den passenden Preis bietet, sondern weil auch der Kunde zunehmend oder in diesen Fällen da merkt, dass er gut aufgehoben ist, weil er gesehen wird und richtig eingeschätzt wird. Ich glaube nicht, dass das Thema Datenqualität der entscheidende Punkt ist. Das Thema Datenqualität wird ja gequält seit Jahren. Ja, alles, was gut läuft, lag an der Qualität der Daten. Was schlecht läuft, lief, lag auch an der Qualität der Daten. Aber der Unterschied wird jetzt sein, und das wird sehr schnell der Unterschied sein, dass die große Menge an Daten da nicht mehr permanent gesichtet werden muss, ja, um zu sehen, welche Daten verwende ich denn wofür. Das wird die KI übernehmen. Das werden solche Instrumente übernehmen. Die nehmen sich die Daten raus. KI nimmt sich die Daten raus, um das bestmögliche gewünschte Ergebnis zu erzielen. Es wird weiterhin wichtig sein, viele Daten zu haben, aber diese Datenqualitätspriorisierung, diese Segmentierung, diese manuelle Arbeit, die immer notwendig war, die wird so in der Form nicht mehr notwendig sein. Das, glaube ich, wird der ganz große Unterschied sein. Und da ist auch sehr wichtig, dass man früh genug mit diesen Möglichkeiten arbeitet.
Ja. Vielleicht so zum Ende hingegen, haben Sie noch so ein paar Tipps an, sag mal, eher jüngere Geschäftsführer, Führerinnen im Baustoffumfeld, die jetzt vielleicht gerade in die Rolle geschlüpft sind, in die sie schon einige Jahre drin sind? Was würden Sie vielleicht denen mit auf den Weg geben?
Ja, meinen Sie jetzt allgemein oder speziell in Bezug auf Pricing oder?
Wie Sie wollen, das ist immer ganz.
Ja, das ist nicht einfach. Also ich bin definitiv nie der gewesen und bin es auch heute nicht, der meint, dass er anderen Ratschläge geben kann. Dass sein Glück muss jeder irgendwo selber suchen. Ich bin ein großer Freund davon, die Zahlen des Unternehmens, Umsätze, Roherträge, Kosten permanent im Auge zu behalten. Das hängt alles unmittelbar zusammen. Jeden Tag hängt das eng zusammen. Es reicht nicht, sich Kostenentwicklung oder Margen einmal im Monat oder einmal im Quartal anzuschauen. Das ist zu wenig. Also das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Der zweite Punkt ist speziell im Vertrieb keine Angst vor KI. Erstmal annehmen, testen, ausprobieren. Aber dazu muss man ein Ziel haben, dann muss man wissen, was man damit anfangen will. Nur an irgendwas rumprobieren und mal sehen. So ist ja KI nicht angelegt. Ja? Ich soll der KI sagen, welches Ziel ich verfolge und wobei mir geholfen werden soll. Also das sind mal ein paar wenige Punkte, die ich in dem Zusammenhang vielleicht äußern kann.
Ja, das ist schon mal gar nicht so wenig, würde ich sagen. Da kann man schon ein bisschen was mitnehmen. Ja, also vielen Dank, Herr Bentheimer, für Ihre Zeit. Für diejenigen, die ja noch mehr über Sie erfahren möchten oder über Mesenburg, wo findet man noch mehr Informationen?
Ja, also über Firma Mesenburg natürlich am besten über den Einstieg direkt in den Shop unter shop.mesenburg.com. Und ja, da gibt's eigentlich über die Firma, über Sortiment auch gleich die Möglichkeit, sich als Kunde zu listen und zu kaufen. Da kann man am meisten über die Firma erfahren. Und ansonsten natürlich über die bekannten Kanäle LinkedIn und was es da gibt.
Alles klar, super. Also nochmal vielen Dank, Herr Bentheimer, für Ihre Zeit. Gerne. Und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Topline Talks. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und wünsche auch noch eine schöne Restwoche. Bis bald, bis zum nächsten Mal.